Detektor FM. Zurück zum Thema.
Eben mal schnell abends in Berlin in den Nachtzug steigen und morgens in Paris ankommen, ist ja eigentlich kein Problem. Aber das soll sich bald ändern, denn nach den Autozügen schränkt die Deutsche Bahn jetzt auch den Nachtzugverkehr mit dem nächsten Fahrplanwechsel am 14. Dezember stark ein. Angesichts der wachsenden Konkurrenz würde sich dieses Angebot nicht mehr lohnen, sagt der Vorstand der Bahn. Da sind der Betriebsrat und externe Verbände allerdings anderer Meinung. So auch die Allianz pro Schiene, deren Geschäftsführer ist Dirk Pflege, gerade im Zug unterwegs, und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Tag, Herr Pflege.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Hat sich das Konzept des Nachtzugs durch sowas wie Billigflieger oder Übernachtfernbusse überholt, oder was für Gründe gibt es dafür, dass die Bahn das jetzt zumindest ausdünnt?
Ich hoffe nicht, dass sich das Konzept Nachtzug überholt hat. Es ist nach wie vor eine sehr komfortable Art zu reisen, eine umweltschonende Art zu reisen. Es ist auch ein Stück Reisekultur, die wir in Europa über Jahrzehnte da entwickelt haben. Und wenn die jetzt verloren gehen würde, komplett, dann wäre das ein Kulturverlust, und es wäre auch ein Rückschritt verkehrspolitisch, weil dann eben in der Tat die Billigbusse und die Billigflieger übrig blieben für diese Nachtverbindung, und das wäre sehr, sehr schade.
Sie nennen es ein Stück Reisekultur. Was ist denn das Besondere daran, mit dem Nachtzug unterwegs zu sein?
Naja, Sie steigen abends in den Zug ein und kommen morgens in einer anderen europäischen Metropole an. Wer das mal gemacht hat, das hat schon was. Und vor allen Dingen auch das Fahren selbst im Zug ist nachts natürlich auch nochmal ein Erlebnis. Und wenn Sie sogar eine Dusche dabei haben, es gibt ja auch Einzelabteile, dann hat das sehr viel Charme und auch durchaus Komfort.
Die Bahn argumentiert natürlich nicht mit sowas wie Reisekultur und Charme, sondern die argumentiert mit wirtschaftlichen Fakten. Sie sagt, die Nachtzüge lohnten sich nicht mehr. Die drei Strecken, die jetzt betroffen sind, von Berlin nach Amsterdam, Paris und Kopenhagen, haben in den letzten Jahren dann offenbar 12 Millionen Euro Verlust gemacht. Da klingt sie eigentlich vernünftig, diese Strecken ein bisschen auszudünnen.
Ja, das ist eben das Drama. Die Bahn argumentiert durchaus eigenrational. Wenn man im System DBAG bleibt, dann rechnen sich diese Züge nicht, obwohl viele von denen wirklich voll sind. Das heißt, es mangelt nicht an Fahrgastnachfrage, sondern es mangelt an Betriebswirtschaftlichkeit. Man muss jetzt neue Fahrzeuge kaufen. Die Trassenpreise, insbesondere in Frankreich, sind enorm gestiegen, also für die Benutzung der Gleise dort. Und das sind eben die Dinge, die die Wirtschaftlichkeit durcheinander hauen. Aber der Punkt, der mich besonders ärgert, ist der, dass die Politik in Europa und auch insbesondere in Deutschland regelmäßig von der Förderung des Schienenverkehrs redet, aber de facto genau das Gegenteil macht. Also wir in Deutschland steigen auch jedes Jahr, während der Fernbus, der jetzt zunehmend auch Nachtverbindungen anbietet, von der Maut komplett befreit ist in Deutschland. Das ist politisch gewollt, das ist eine Benachteiligung. Und auch beim Flieger haben wir genau das gleiche Bild. Wenn Sie grenzüberschreitend mit dem Flugzeug unterwegs sind, dann zahlen Sie keine Mehrwertsteuer auf die Tickets, Sie zahlen keine Kerosinsteuer und Sie zahlen keine Ökosteuer, während der Nachtzug, wenn er grenzüberschreitend unterwegs ist, den vollen Mehrwertsteuersatz zahlt. Er muss sehr wohl die EEG-Umlage zahlen, Stromsteuer zahlen und Ökosteuer zahlen. Das sind alles Wettbewerbsnachteile, die politisch geschaffen worden sind im Laufe der vergangenen Jahre, die dann eben die Kostenrechnung für die Deutsche Bahn so schwierig machen.
Nun kann man sich natürlich darüber ärgern, dass da Wettbewerbsnachteile gibt und auch, dass die Bahn vielleicht zu wirtschaftlich an der einen oder anderen Stelle Entscheidungen trifft oder zu sehr auf wirtschaftlicher Basis. Nach dem Grundgesetz ist die Bahn, ich sage jetzt mal, nur dazu verpflichtet, den Verkehrsbedürfnissen Rechnung zu tragen. Ich kann ja tatsächlich auch zu anderen Zeiten nach Amsterdam oder nach Paris fahren. Das heißt, Nachtzüge, gehören die dazu zu den Verkehrsbedürfnissen?
Nein, also ich glaube, das Grundgesetz bringt uns da nicht wirklich weiter. Der Passus, den Sie gerade zitiert haben, der ist so schwammig und so auslegbar, dass man da, glaube ich, als Reisender jetzt keinen Rechtsanspruch daraus ableiten kann. Aber es gibt durchaus natürlich Entscheidungen auf der Deutschen Bahn, die ich sag mal, mit dazu beigetragen haben, dass das Nachtzugangebot weniger attraktiv wird.
Sehen Sie also einen Weg, wie Nachtzüge dauerhaft erhalten bleiben können, und unter welchen Bedingungen?
Ja, ich glaube, wirklich dauerhaft erhalten können Sie nur, werden, wenn die Politik auch ihre Hausaufgaben macht und zumindest die Benachteiligung der Nachtzüge aufgibt. Nur dann haben wir eine Chance, dass dieses Angebot massenhaft und dauerhaft am Markt bestehen bleibt.
Die Deutsche Bahn will den Nachtzugverkehr stark einschränken und 3 Strecken aus Berlin mit dem nächsten Fahrplanwechsel einstellen. Darüber habe ich mit dem Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene gesprochen, Dirk Pflege. Herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Die Bahn stellt ab Dezember einige Nachtzugstrecken ein, zum Beispiel die von Berlin nach Amsterdam oder Paris. Darüber haben wir gerade gesprochen mit Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene. Der sagt, damit geht ein Stück Reisekultur verloren. Und einer, der diese Reisekultur lange selbst erlebt und im Grunde auch dazu beigetragen hat, ist der Journalist Benjamin Dänisch. Der war nämlich in einem anderen Berufsleben Zugbegleiter in Nachtzügen. Unter anderem möglicherweise auf einer der Strecken, die es bald nicht mehr gibt. Hallo Benjamin.
Hallo Doris.
Was ist denn dran am Nachtzugfahren, dass man da tatsächlich möglicherweise von sowas wie Reisekultur sprechen kann?
Da ist sehr viel dran. Das ist, also sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber auf diesen Zügen lange Jahre, insgesamt 8 Jahre gearbeitet habe, sondern weil ich mittlerweile es mir sogar leisten kann, selber mit meiner Frau oder meiner Familie diese nicht ganz günstige Form des Verreisens zu buchen. Und ich genieße das, das ist wirklich Reisekultur. So ein Stückchen alte Zeit, selbst wenn die Waggons durchaus modern sind und viel Plastik statt Holz haben, es ist etwas, was ich in einem Flugzeug, selbst wenn ich mit einer guten Fluglinie fliege, im Auto oder gar in einem dieser neuen Linien oder Fernbusse überhaupt nicht erlebe.
Die Strecken, die jetzt gestrichen werden, sind von Berlin aus zum Beispiel Richtung Kopenhagen, Paris und Amsterdam, also durchaus nicht ganz kleine Städte. Kennst du eine dieser Strecken?
Also ich bin selber als Zugbegleiter am Anfang meiner Tätigkeit den Pariser Zug gefahren, die Zusatzliegewagen. Also damals waren die Züge noch so gut ausgelastet, dass es manchmal 5, 6 Liegewagen gab. Und ich habe es als Studentenjob gemacht und wir sind dann meistens zum Einsatz gekommen, wenn sozusagen der Stammzug um entsprechende zusätzliche Kurswagen ergänzt werden musste. Und das war immer eine ganz schöne Tour, weil wir relativ früh in Paris angekommen sind. Ich weiß nicht mehr genau wann, so gegen 8 Uhr morgens. Und dann hatten wir durchaus 5, 6 Stunden in Paris Zeit, und Sachen anzugucken zum Shoppen oder einfach zum Schlafen in einer günstigen Herberge.
Dein Job war ja dann, den Menschen im Zug ihre Nacht so angenehm wie möglich zu machen. Was genau macht man so als Zugbegleiter auf dem Nachtzug?
Es gibt unterschiedliche Tätigkeiten. Man kann sich da auch hocharbeiten. Das ist ganz toll. Also üblicherweise hast du auf dem Liegewagen angefangen. Als Liegewagenbetreuer hattest meistens 2 Liegewagen. Und dann war immer die Frage, fährst du in einem Regelzug, wo es keine Inklusivleistung gab, oder in einem der Autozüge, Urlaubszüge, wo jeder Gast zusätzlich zum Ticket quasi, ob er es wollte oder nicht, ein Frühstück mitgebucht hat. Und dann, das war schon relativ stressig. Also du hast im Prinzip ab 3 Uhr morgens angefangen, die an die 80, 90 Frühstücke vorzubereiten, mit der großen Filtermaschine dann Kaffee zu brühen, und ab und zu kam da mal jemand nachts vorbei. Allerdings muss ich eins auch mal klarstellen, es gibt da so auch durch irgendwelche Illustrierten und durch das Privatfernsehen genährte Legenden über das ausschweifende Sexualleben der Nachtzugbegleiter. Ich kann euch sagen, das stimmt so nicht. Oder vielleicht lag es auch nur an mir, aber also was das jetzt anbelangt, war es nicht so aufregend, aber es war trotzdem ein toller Job mit Fernfahrerromantik. Immer wieder rausfahren, da konnte man auch noch die Fenster aufmachen bei den Wagen, die Nase in den Wind halten. Und wenn wir jetzt über die Züge reden, die jetzt eingestellt werden, die Liniennachtzüge, da war es vor allen Dingen eigentlich eine Präsenzpflicht, ne? Weil in den Liniennachtzug konnte man früher an ganz vielen Unterwegsbahnhöfen ein- und wieder aussteigen. So, und wenn ich Berlin-Paris gefahren bin, dann hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, in Hannover meinen letzten Zusteg. Und kurz hinter Aachen in Lüttich, glaube ich, meinen ersten Ausstieg. So, also man ist da, das ist ein bisschen wie eine S-Bahn, ne? Also Leute kommen und gehen, du musst dir vielleicht auch noch eine Fahrkarte verkaufen, du bringst ihnen ein Piccolo. Und ab und zu gibt es dann auch mal Gespräche mit den Fahrgästen, die dann erzählen, warum sie eigentlich um 1 Uhr nachts in Hannover einsteigen und um 5 Uhr morgens in Brüssel wieder rausgehen.
Du hast ja erzählt, zum Teil ist es durchaus ein bisschen hektisch auch gewesen, wenn man 90 Frühstücke irgendwie vorbereiten muss, damit alle Menschen gleichzeitig essen können. Hat es denn trotzdem für dich auch Charme gehabt, jetzt speziell in der Nacht zu fahren? Vermutlich warst du ja dann neben dem Zugführer, hofft man, wohl immer einer der wenigen Menschen, die während der Fahrt tatsächlich wach waren, oder?
Na, wir waren ja schon größere Teams, also es kommt immer darauf an, wie lang der Zug ist, aber wir hatten gerade in den Sommerferien bei langen Zügen mit 16 Personenwaggons, waren wir 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir waren ein super Team, da haben sich Freundschaften entwickelt. Ich habe meine heutige Ehefrau vor 16 Jahren als Kollegin auf dem Nachtzug kennengelernt. Ich war Schlafwagenschaffner, sie Liegewagenbetreuerin. Und also so einsam war das dann doch gar nicht. Es gab die Eigenbrödler, die meistens Germanistikstudenten oder Historiker, die dann immer ganz dicke Wälzer auf die Fahrt mitgenommen haben. Die hast du nie gesehen, weil ich es mit der Uni immer nicht ganz so ernst genommen habe, war ich immer kommunikativ. Und es war einfach insofern auch eine tolle Zeit, weil da ganz unterschiedliche Charaktere auf den Zügen gearbeitet haben. Die Altschaffner, die sogenannten Mitropisten, also Mitropa-Leute, die schon zu DDR-Zeiten auf den Zügen saßen. Und dann die Studenten, dann ein paar Westkollegen, also es war eine ganz tolle Mischung. Und ja, was die Fahrgäste anbelangt, war es natürlich einerseits manchmal nervig, wenn Fahrgäste lange wach waren oder die ganze Nacht wach waren, aber es gab dann ab und zu auch lustige Begebenheiten. Also also ich hatte einmal eine Begebenheit, dass Fahrgäste, Rentner, sind zusammen in Skiurlaub gefahren und wollten damit quasi feiern, dass sie alle am gleichen Tag ihre Rentenzeit beginnen. Die sind von Hannover, wollten sie nach Sölden, beziehungsweise nach Ötztal. Und die waren in Göttingen, das ist nicht sehr weit von Hannover entfernt, schon so hackestramm, dass sie nackt zu sechst im Liegewagen die Raupe gemacht haben, also über den Gang gekrochen sind. Das war zwar jetzt nicht ein Nachterlebnis, aber solche Erlebnisse gab es dann schon auch an Bord.
Das heißt, ein bisschen sexuell ausgeschwiffen wurde doch. Also nicht von euch.
Genau, das möchte ich hier nochmal klarstellen, ja.
Im Moment werden ja erstmal nur einzelne Strecken gestrichen. Was würdest du am meisten vermissen, falls es irgendwann tatsächlich vielleicht aus Kostengründen gar keine Nachtzüge mehr gibt?
Also die Art und Weise, die Reise wirklich mit der Abreise schon zu beginnen. Jetzt habe ich ganz viel Reise verwendet. Also ich fahre mit meiner Familie in Urlaub und ich habe das sehr genossen, wenn ich zum Beispiel nach Österreich oder in die Schweiz in die Berge gefahren bin, dass ich eben mit Zustieg, in meinem Falle in Berlin, praktisch den Urlaub begonnen hat. Also ich hatte ein eigenes Schlafwagenabteil mit Betten für mich. Man kann sich dann was zu trinken bestellen, man guckt raus, der Zug fährt auch nicht so schnell. Nachtzüge sind ja nicht wie ICEs, die dürfen ja gar nicht so schnell fahren, damit sie am nächsten Morgen nicht um 5 Uhr morgens da sind, sondern erst um 8 Uhr, damit man auch ein bisschen schlafen kann. Und diese entschleunigte Form zu reisen mit so ein bisschen Komfort, also mir fällt wirklich kein Verkehrsmittel ein, was das in dieser Form bietet. Vielleicht wäre es ein Wohnwagen, aber also ich finde, die Eisenbahn hat im Tagesverkehr sehr viel Charme von früher verloren. Sie ist professionell geworden, sie ist auch pünktlicher und besser als ihr Ruf, die Deutsche Bahn mit den ICEs, aber es hat wirklich nicht mehr viel mit dieser Art zu reisen, wie wir es aus Romanen oder aus Filmen wie Mord im Orient Express kennen. Wer dieses Feeling haben wollte oder immer noch haben will, der sollte sich jetzt, glaube ich, beeilen, mit dem Nachtzug zu fahren, denn also für mich wirkt das schon so, als ob auf kurz oder lang alle Linien eingestellt werden.
Ein Plädoyer für den Nachtzug von Benjamin Dänisch, der lange als Zugbegleiter gearbeitet hat, auf Nachtzügen unterwegs war. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, inwiefern die Bahn mit dem Ausdünnen der Nachtzugstrecken gerade vielleicht ein Stück Reisekultur abschafft. Vielen Dank, Benjamin.
Danke auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.